Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Journalistin Ann-Kathrin Müller, Redakteurin im Politikressort des Spiegel. Willkommen im Studio.
Hallo, vielen Dank.
Und Sie sind auch Autorin des Buches Die Unsichtbaren, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben. Das passt am heutigen Tage, indem der Bundesnachrichtendienst mit einer ganz ungewöhnlichen Stellensuche auf sich aufmerksam macht und unterlegt das auch mit den entsprechenden Klängen in den sozialen Medien. Das hört sich dann so an. Ja, klingt fast so ein bisschen, jetzt wird es erst richtig dramatisch, wie so aus so einem Spionage-Thriller, und unterlegt damit eine neue Image-Kampagne. Und passend dazu hängen tatsächlich Frau Müller Plakate in der Stadt, die auf offene Stellen als, Achtung, ernsthaft, Terroristen hinweisen. Der BND sucht aber eigentlich Nachwuchs und gerne Frauen, ne?
Absolut. Also in den letzten Jahren hat der BND gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und dass man Frauen braucht und auch generell mehr Personal. Und deswegen hat man sich entschieden, jetzt eine komplett neue Image-Kampagne inklusive neuem Logo zu machen.
Wenn Sie nicht schon einen Job hätten, würde Sie das animieren?
Ich bleibe lieber auf der Seite der Beobachterin im Journalismus.
Aber ob es sich lohnt, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir am Ende dieser Sendung noch intensiver drauf schauen. Ansonsten sortieren wir wie immer politische Themen von Tag und Woche. Ann-Kathrin Müller im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Studio 9, der Tag, mit der Journalistin Ann-Kathrin Müller vom Spiegel bei mir im Studio. Erst kürzlich hat uns öffentlich-rechtlichen Medien ja eine Studie erreicht, die uns gesagt hat, dass wir zu selten über Positives berichten. Frau Müller, können Sie das nachvollziehen?
Ja, tatsächlich gibt es ja in der Bevölkerung sehr viel so das Gefühl, dass alles noch schlechter wird und dass da auch der Journalismus zum Teil beiträgt, weil man eben über die Skandale und die negativen Dinge berichtet. Und deswegen ist es ganz gut, wenn es mal gute Nachrichten gibt.
Ja, diskutieren Sie da auch in der Redaktion drüber? Wir diskutieren tatsächlich öfter darüber, ob wir eben zu negativ sind.
Ja, wir haben tatsächlich sogar einen Newsletter eingeführt, der sozusagen Good News sammelt, damit man sozusagen einmal am Tag auch oder in der Woche die guten Dinge sich einmal reinlesen
kann.
Ja,
und so eine, man muss sagen, vermeintliche Good News, über die wollen wir jetzt reden, nämlich die, dass Deutschland, man staune, seinen Treibhausgasausstoß deutlich gesenkt hat und sein Klimaziel 2023 tatsächlich geschafft hat. Das vermelden Klimaministerium und Umweltbundesamt heute. Rund 10% weniger Treibhausgase als 2022 sind das. Und Klimaminister Robert Habeck, der ist erstmal froh.
Wenn wir Kurs halten, wenn wir diese Maßnahmen umsetzen, den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, so entschlossen wie er angelegt ist, nach vorne bringen, wenn wir die Maßnahmen im Gebäudebereich, die Sanierung, den Tausch bzw. den Umbau von fossilen Wärmeerzeugungsanlagen zu klimaneutralen Wärmeanlagen vornehmen, dann sind wir durch. Das ist die entscheidende Botschaft des Tages. Wir sind auf Kurs und wir müssen Kurs halten.
Auf Kurs heißt, wenn alles so bleibt, werden wir, sagt Habeck, unsere Klimaziele 2030 erreichen. Ann-Kathrin Müller, sind Sie auch froh?
Ja, das ist gut, dass was funktioniert und dass die Regierung auch mal sagen kann, was sie gut gemacht hat. Jetzt ist natürlich die Frage nach den Gründen. Also wie hat man das jetzt eigentlich so überraschend geschafft? Denn noch vor 3 Monaten, glaube ich, haben wir darüber diskutiert, dass es eben wahrscheinlich nicht erreicht werden kann. Und da muss man eben auch sagen, hatte man ein bisschen Glück mit dem Wetter. Man hatte auch das Glück, dass in der Industrie ein bisschen weniger produziert wurde, obwohl man das natürlich auch anders sehen kann, dass man sagt, man will irgendwie, dass die Industrie mehr produziert. So oder so ist es wichtig, dass man die Klimaziele einhält. Die sind ja aus guten Gründen überhaupt implementiert.
Aber Sie sprechen das Entscheidende ein. Also der eine Grund ist weniger Kohle in Kraftwerken, klar, aber der andere Entscheidende tatsächlich die Wirtschaft, die schwächelt. Und da werden jetzt viele, die höre ich schon alle sagen, da kann man überhaupt nicht froh sein, wenn die deutsche Wirtschaft schwächelt und die Industrieproduktion zurückgeht. Kann man doch?
Nein, also man muss sich ja, man hätte, wenn die Industrie mehr produziert hätte, hätte man ja trotzdem was tun müssen, um die Klimaziele einzuhalten. Denn der Industrie nützt es auch nichts, wenn die Klimakrise immer weitergeht. Das heißt, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und so muss man dann jetzt eben zusätzlich sich darum kümmern, dass die Industrie wieder ans Laufen kommt. Da gibt es ja auch schon Maßnahmen. Und in alles in allem kann man sagen, ist das trotzdem dann eine gute Nachricht.
Und trotzdem ist man bei der Frage, wie viel Einbußen auch an Wohlstand wir bereit sind hinzunehmen. Ne? Also Klimaexperten sagen ja immer wieder, auch mit Blick auf die Wirtschaft, aber auch mit Blick auf unsere eigenen Verhältnisse, wir leben über unsere Verhältnisse. Also Einbußen muss es geben, überall.
Absolut. Und auch da könnte man dann überlegen, in welchen Bereichen hat die Wirtschaft denn geschwächelt? Was sagt das über diese Bereiche? Muss man die vielleicht auch ein bisschen verändern? Was waren die Gründe dafür? Also eine zukunftsfähige Wirtschaft ist ja eben auch reformierbar und anpassbar. Und grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass der Bereich, der am schlechtesten bislang läuft, tatsächlich die Verkehrspolitik ist. Und da kann man natürlich schon sehr viel tun. Da könnte man überlegen, ob man als Regierung es eben mehr belohnt, wenn man sich jetzt ein E-Auto holt oder Ähnliches.
Das ist tatsächlich auch heute, wenn man dann genauer liest, doch noch der kleine Haken, Gebäude- und Verkehrssektor, also die beiden Teilbereiche, die immer schon schwächelten, sind auch nicht besser geworden tatsächlich. Aber wenn wir nochmal drauf gucken, weil es geht ja tatsächlich darum, wie viel Wohlstand können wir behalten, wenn wir gleichzeitig das grüne Wachstum fördern wollen. Wo sehen Sie uns da als Gesellschaft? Nehmen Sie das so wahr? Wir haben ja auch immer wieder gesagt, dass die Politik sich ehrlich machen muss gegenüber der Gesellschaft, auch vor Wahlen, dass Klimapolitik, dass es die eben nicht umsonst gibt, dass jeder Einzelne da auch ein bisschen zurückstecken muss.
Also ich würde schon sagen, dass wir uns in den letzten Jahren in der Debatte oft rückwärts entwickelt haben, dass eben das, was nötig ist, was die Klimakrise angeht, oft verteufelt wurde oder als negativ erklärt wurde oder mit populistischen Methoden irgendwie schlecht gerechnet wurde. Was jetzt nicht heißt, dass alles, was die Regierung tut, irgendwie gut ist oder dass ich das jetzt irgendwie unbedingt alles loben will. Aber Fakt ist, dass was getan werden muss. Und da nutzt auch das Argument nicht, dass die anderen Länder nicht genug tun. Ja, also nur weil andere es schlecht machen, heißt das ja nicht, dass Deutschland es auch schlecht machen muss. Und die Frage ist aber, wie man eben einen gesellschaftlichen Diskurs dazu hinbekommt, dass die Leute das eben auch verstehen und auch mittragen wollen. Und da würde ich auch sagen, hat die Ampel große Schwächen, dass sie das eben nicht gut kommuniziert.
Und Sie haben das Stichwort schon gegeben, populistisch, dass es die Populisten nicht stärkt, weil so eine Nachricht wie heute, die eben letztendlich sagt, das Klima kommt voran, aber auch auf Kosten der Wirtschaft, das stärkt ja wieder die Populisten, AfD.
Ja, obwohl das glaube ich nicht, das Klima kommt ja nicht voran, weil die Wirtschaft sozusagen jetzt eingedampft wurde von irgendwem, sondern weil tatsächlich durch die äußeren Faktoren, also man darf ja nicht vergessen, Kriege, Krisen, Pandemienachwirkungen, Umänderungen im System, also das sind ja Faktoren, die jetzt nicht die Regierung zu verantworten hat per se. Sie hat zu verantworten, dass man da was entgegensetzt. Und dadurch, dass es aber diese Krise gab und dass eben Putin tut, was er tut, dass eben der Nahostkonflikt wieder aufgebrochen ist in der Härte, das sind eben Faktoren, die man bedenken muss. Und darunter leidet die Wirtschaft. Und jetzt hat man wenigstens den Pluspunkt, dass es dem Klima hilft. Aber natürlich muss sich da was ändern.
Die Kausalzusammenhänge legt aber eben jeder anders aus. Deswegen ist es tatsächlich vor allem Kommunikation wichtig, um Populisten da irgendwie so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Stichwort Populisten, reden wir gleich noch drüber. Sie hören Studio 9, der Tag mit Ann-Kathrin Müller vom Spiegel im Studio, die sich in ihrer Berichterstattung ja auch schwerpunktmäßig mit der AfD beschäftigt. Und da gab es diese Woche, Frau Müller, wieder jede Menge Anlässe, weshalb wir auch nochmal drüber reden wollen. Eine Frage war, die jetzt gerichtlich diskutiert wird, darf der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall beobachten? Das war Dienstagmittwoch Thema vor dem Oberlandesgericht Münster. Wenn man es so nennen will, wurde da beraten, denn so richtig vorangekommen ist das Ganze ja eigentlich nicht, weil es viele Anträge von den AfD-Anwälten gab, was immer wieder zur Verzögerung geführt hat. Und am Ende gab es dann auch keine Entscheidung. Wie es weitergeht, noch unklar. Frage hinter dem Prozess aber, kann man der Partei wirklich nachweisen, dass sie rechtsextremistisch ist? Ann-Kathrin Müller, da denke ich immer nach all dem, was öffentlich schon so im Raum an völkischem Gedankengut auch kursiert, vertreten wurde, sollte man doch meinen, das müsste reichen, aber von Juristen wissen wir, es ist schwierig.
Jein, also ich denke, dass der Verdachtsfall auf jeden Fall durchgehen dürfte, weil sonst weiß ich ehrlicherweise nicht, was man noch braucht. Denn natürlich ist die AfD auch in der Gesamtheit bundesweit und nicht nur in einzelnen Landesverbänden ein im Kern rechtsextreme Partei. Das sollte das Gericht bald bestätigen. Die AfD hat es eben jetzt darauf angelegt, zu verzögern, ganz viele Beweisanträge zu stellen, in der Hoffnung, dass sie dann eben den Zeitpunkt rauszögern können. Ich glaube, das Kalkül dahinter ist, dass umso später dieses Gerichtsurteil kommt, umso mehr Zeit braucht dann auch noch der Verfassungsschutz, um zu sagen, übrigens, wir sind inzwischen überzeugt, dass ihr insgesamt gesichert rechtsextremistisch seid. Das ist ja die höchste Stufe sozusagen. Und wenn der Zeitpunkt sehr nah an die Landtagswahlen rückt, ist die Hoffnung, dass das der Verfassungsschutz dann nicht mehr macht. Und da muss eben dann ein Gericht mit eben allen rechtsstaatlichen Pflichten gucken, da sich rauszuhalten aus der Terminfindung, aber eben sich auch nicht auf den Leim zu gehen, den die AfD da irgendwie ausstreut oder ausstreicht.
Die juristischen Zweifel meinte ich vor allem auch mit Blick auf ein mögliches Verbotsverfahren, was ja auch immer wieder diskutiert wird. Aber interessant ist ja schon, dass diese Verzögerungstaktik jetzt auch der AfD vermeintlich, die ja auch zeigen könnte, auch so ein bisschen, ist man doch in Bedrängnis geraten nach den Korrektivrecherchen, möglicherweise nach den Demos auf den Straßen, wo ja die Umfragen auch zwischenzeitlich ein bisschen zurückgegangen sind. Jetzt gab es ja auch noch aktuell auch diese Woche die BR-Recherche, dass mehr als 100 Rechtsextreme für die AfD im Bundestag arbeiten. Aktivisten aus dem Umfeld der Identitären Bewegung zum Beispiel. Wo ich hängen geblieben bin, mal wieder, gar nichts Erstaunliches, aber jedes Mal der gleiche Gedanke. Der Schatzmeister, der gesagt hat, Carsten Hütter, der die Partei da in Münster vor Gericht vertreten hat, der sagt, er kann und will nicht bestätigen, dass wir Extremisten in der Partei haben. Seine Worte, auch Björn Höcke, kein Extremist. Dieser Haltung begegnet man ja immer wieder und was ich mich immer wieder frage, weil Sie sich ja so intensiv damit beschäftigen, ob die das vehement vertreten, weil sie es eben als Partei vertreten müssen, als Parteilinie, oder ob sie es wirklich glauben, ob es wirklich so ist, dass das, was sie äußern, tun, nicht so schlimm ist, dass es in ihrer Wahrnehmung wirklich so ist, ist natürlich subjektiv, aber wie ist ihre Empfindung dabei?
Es gibt interessanterweise beides in der Partei. Also es gibt schon diejenigen, die sagen, naja, Björn Höcke, klar, äußert der mal Gedanken, die mir auch zu weit gehen oder die irgendwie zu krass sind oder ähnliches, die sich aber gar nicht mehr trauen, das öffentlich zu sagen, wie sie es vielleicht noch früher getan hätten, weil eben die Gefolgschaft rund um Höcke zu groß ist und er eben so eine Machtposition in der Partei hat. Es gibt auch die, die sich das natürlich selber die ganze Zeit glauben und die wirklich dieser Verschwörungsideologie aufgesessen sind, dass dieser Staat sich irgendwie massig nach links bewegt hätte oder es sogar einen tiefen Staat in Anführungszeichen gäbe, der irgendwie darauf aus ist, diese Partei zu vernichten und irgendwie die ganz normale Opposition zu unterjochen. Also da muss man wirklich sagen, das gibt es beides. Und grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass der Wunsch dahinter solchen Äußerungen ist halt, den Diskurs zu verschieben. Also das, was die AfD vertritt, was eben ganz rechts außen ist, mehr in die Mitte zu holen und uns eben die ganze Zeit zu suggerieren, indem man das 100 nochmal mal sagen kann in der Öffentlichkeit, dass man das irgendwann glaubt.
Es ist ja auch dieses Opfernarrativ, was die AfD bedient, alle gegen uns und auch der Verfassungsschutz ist natürlich politisch unterwandert und kann man nicht ernst nehmen. Aber wir haben eben auch Superwahljahr. Von daher die Frage, wie sehen Sie das? Ist die AfD jetzt das erste Mal tatsächlich so ein bisschen in Bedrängnis geraten durch die Recherchen, durch die Demos, durch solche neuen Recherchen, die jetzt wieder ans Licht kommen, dass sie tatsächlich ein bisschen in die Defensive geraten ist und jetzt nach neuen Möglichkeiten suchen muss, sich irgendwie zu verteidigen oder zu halten?
Also das Interessanteste fand ich eigentlich in den letzten Monaten, wie nervös man wegen der Demos war. Denn das erste Mal hat die Erzählung der AfD nicht mehr gestimmt. Man hat ja immer erzählt, wir haben das Volk an unserer Seite, wir sind das Volk, wir stehen auf der Straße. Und man hat diese Bilder regelrecht zelebriert, wenn es irgendwo eine Demo gab und da irgendwie 10.000 Leute oder auch mal 8 oder auch mal ein paar weniger zusammenkamen, dann hat man die immer sehr gut fotografiert und hat das eben veröffentlicht. Und jetzt plötzlich gab es wochenlang und gibt es ja auch immer noch Hunderttausende Menschen, die gemeinsam sich fast zeitgleich in verschiedenen Städten trafen, wo man eben gesehen hat, nee, Moment mal, das sind viel mehr. Und wenn man diese Bilder nebeneinander legt, sieht man das auch sehr deutlich. Das heißt, die AfD hatte plötzlich Sorge, auch die anderen Parteien merken natürlich, dass eigentlich die Mehrheit, ja, die nicht die AfD wählt, jetzt auch bereit ist, auch auf die Straße zu gehen und dass die Parteien, die demokratischen Parteien sich dazu auch verhalten müssen. Und das hat sich schon unter Druck gesetzt. Da kamen dann absurde Vergleiche irgendwie, dass das quasi die neuen Nazis seien. Man hat das mit Fackelmärschen verglichen und Ähnlichem, nur weil da mal ein paar Kerzen angemacht wurden. Also das war schon erstaunlich.
Die Frage ist, inwiefern sich da Wähler von beeinflussen lassen. Umfragen sagen, im Westen ist das eher so, im Osten eher nicht. Die drei Landtagswahlen, die bevorstehen, sind die starken Länder, wo die AfD so stark ist im Osten, also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Glauben Sie, da wird sich nochmal was verschieben?
Also ich glaube gar nicht, dass die Demos diese Funktion haben sollten, dass man damit die Wähler, Wählerinnen beeinflusst, die die AfD wählen wollten. Also ist natürlich möglich, dass da 2-3%, die tatsächlich nur aus kurzfristiger Entscheidung die AfD wählen wollten, jetzt sagen, ah Mensch, irgendwie habe ich jetzt nochmal gelernt, ist ja doch sehr völkisch, lasse ich mal besser.
Sind ja gar nicht nur die Demos, ne? Jetzt auch die BR-Recherchen zum Beispiel.
Genau.
Es kommt immer mehr auf den Tisch.
Die Recherche ist auch gut, allerdings muss man auch sagen, diese Sachen waren grundsätzlich alle bekannt. Also dieses Argument, man müsste die entzaubern, ist halt Quatsch, weil wir wissen das alles seit Jahren, wir schreiben das alle seit Jahren, wir reden darüber im Radio und sonst wo. Das heißt, diese Demos haben eigentlich die Funktion, dass die Menschen, die schon länger sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, die Demokratiearbeit machen in den kleinen Kommunen, dass die mal merken, okay, wir sind doch nicht mehr so alleine. Gerade im Osten ist der Druck, den die AfD in die Kommunen bringt, sehr, sehr hoch. Er ist auch sehr gewaltaffin. Es wird sehr viel bedroht, online wie offline. Und diese Leute merken jetzt, da sind unsere Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Wenn die jetzt ein bisschen mehr machen, als nur 1, 2, 3 Mal irgendwie sonntags auf die Straße gehen, dann haben wir irgendwie eine Chance und können hier vielleicht noch ein bisschen was rumreißen. Dass die Leute das Gefühl haben, das war nämlich letzten Herbst zum Beispiel anders. Da waren diese Menschen, ich habe mit denen gesprochen, an vielen Orten, waren wirklich deprimiert und hatten das Gefühl, es wird nichts mehr und man laufe in das Autoritäre hinein und die haben jetzt ihre Akkus aufgeladen und haben wieder das Gefühl, sie machen das für eine Mehrheit.
Ann-Kathrin Müller im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 der Tag mit der Journalistin Ann-Kathrin Müller vom Spiegel bei mir im Studio. Und wir müssen über Wahlen reden am heutigen Tag, auch wenn es nicht wirklich welche sind. Aber offiziell wählt Russland einen neuen Präsidenten. Seit gestern Abend schon, wegen der 11 Zeitzonen, die das Land hat, geht das ein bisschen mit den Angaben durcheinander gestern heute. Die Wahl dauert bis Sonntagabend 19 Uhr. Eine Wahl, Ann-Kathrin Müller, die unter Ausschluss der Opposition stattfindet und deren Sieger natürlich schon jetzt feststeht und Wladimir Putin heißen wird. Welche Wahl haben also die Bürgerinnen und Bürger in Russland?
Sie haben ehrlicherweise nur die Wahl, ein Zeichen des Protests zu senden und dann aber zu befürchten, dass es schlimmer wird oder dass sie persönliche Konsequenzen erleiden müssen oder sich einfach zu fügen und das nicht zu tun.
Sie sagen es persönliche Konsequenzen. Die Drohkulisse rund um diese Wahlen war wie gewohnt groß. 2x innerhalb weniger Tage hat Putin auch Richtung Europa mit Atomkrieg gedroht. Rund um die Beerdigung vor kurzem von Alexei Nawalny gab es Drohungen und Festnahmen. Alle Signale sozusagen an die Gegner. Und gleichzeitig gibt er sich gegenüber der Gesellschaft als der große Kümmerer für das eigene Volk. Hören wir mal.
Wir alle, das multinationale Volk Russlands, sind eine große Familie. Wir sorgen uns, kümmern uns um unser Heimatland. Wir möchten, dass es wohlhabend, stark, frei und erblühend ist, damit sich das Niveau und die Lebensqualität verbessern. Wir werden alles genau so machen, wie wir es wollen.
Was für uns hier so absurd klingt, das funktioniert ja wirklich in der Gesellschaft, ne? Informationstechnisch, ja, zum großen Teil zumindest.
Ja, zumindest insoweit, als dass es nicht größere Proteste gibt. Ich fand es schon bemerkenswert, dass es überhaupt rund um den Tod von Nawalny so viele Menschen gab, die zum Beispiel Blumen abgelegt haben. Wenn man jetzt auch wieder hört, also dass rund um die Wahlen wurde in Staatskonzernen irgendwie Mitarbeitern gesagt, hier, ihr kriegt hier so einen kleinen Wahlbonus. Das haben Kolleginnen von mir recherchiert und heute veröffentlicht. Aber dafür bitte auch einen Screenshot am Wahltag, dass ihr digital ordentlich gewählt habt. Also das heißt, wenn diese Leute das natürlich nach außen tragen, in ihre Familien rein und so, dann weiß man ja, was einen erwartet, wenn nicht. Es wurde auch gesagt, wenn man irgendwie heute quasi oder morgen gleichzeitig zur Wahl geht, dass es dann eben Haftstrafen geben kann und so weiter. Das heißt, das Volk weiß natürlich, was ihm drohen könnte. Und deswegen ist die Frage, ob das wirklich ehrliche Unterstützung ist oder ob das so von Menschen ist, die halt auch schon erlebt haben, was es für krasse Repressionen eben in diesem Land gibt und die halt sagen, sie müssen für ihre Familie oder andere aus anderen Gründen, können sie da halt nicht mehr gegen tun.
Das ist schwierig zu beurteilen von hier aus. Man sieht natürlich oft auch in den Interviews Leute in der Gesellschaft, die ganz klar die Haltung Putins vertreten und wo es so klingt, als ob die Desinformation funktioniert. Wahlbeobachter sagen, es sind auch überhaupt nicht zugelassen von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dafür sind 3 AfD-Abgeordnete da aus Bayern. Das ist auch absurd, oder?
Ja, die wollten auf jeden Fall fahren, haben dann ein bisschen Ärger in der Partei bekommen, weil es um diese Wahlbeobachter eben schon öfter Probleme gab. Ob die dann am Ende da wirklich auftauchen, bin ich mal gespannt, ob die es bis dahin schaffen. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich eine Methode des Kreml, Menschen aus anderen Ländern, Politiker, gerade gerne Bundestags- oder Landtagsabgeordnete dazu zu bekommen, in ihren Vasallenstaaten oder auch direkt in Russland selbst zu sagen, hier, wir sind Wahlbeobachter, und dann kann man nämlich im russischen Staatsfernsehen einfach sagen, ein Abgeordneter aus dem Deutschen Bundestag sagt, unsere Wahlen sind super gelaufen. Da wird dann gar nicht gesagt, dass das jemand von der AfD ist, die ohnehin sehr russlandfreundlich ist, sondern da wird dann einfach so getan, als sei das irgendwie so ein Tiptop-Abgeordneter aus Deutschland. Und auch das zeigt ja, dass es Putin sehr wichtig ist, dieses Image zu erwecken, dass er eben legitim gewählt wurde, und gleichzeitig weiß man ja auch, was er macht, um eben dieses Bild hervorzurufen. Also die Medien sind gleichgeschaltet, er hat Trollfabriken, die er einsetzen kann oder die Freunde von ihm einsetzen. Er spielt Desinformation über alle Kanäle ja bis zu uns hin. Das heißt, das sind ja alles Methoden, die einfach nur seine Macht sichern.
Stichwort, was Putin wichtig ist. Ich habe in dem Zusammenhang natürlich auch noch mal ein bisschen rumgelesen. Verschiedene Russland-Experten, unter anderem Kollegin von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin, die noch mal gesagt hat, dass Putin natürlich gar kein Wahlprogramm braucht. Man weiß, wofür er steht. Und das ist aber, dass er auch noch mal klar gemacht hat in der Ansprache an die Föderalversammlung jetzt neulich, dass das gesamte Schicksal, die Regierung, von dem Krieg in der Ukraine abhängt und er auch selbst seine Person davon tatsächlich abhängig macht. Wenn man sich das vor Augen führt, also eigentlich weiß man das, aber wenn man sich das vor Augen führt, denkt man, finde ich, da reden wir ja gleich noch drüber, über die Unterstützung der Ukraine und die Debatte auch um Waffenlieferungen noch mal anders nach, oder?
Absolut, also auch das kann man natürlich, also man muss immer bei Putin, was er sagt, mitdenken, ist das jetzt Propaganda, ist das jetzt, um das eigene Volk zu beruhigen, die eigenen Soldaten zu motivieren sozusagen, weil ganz so gut wie anfangs gedacht läuft es ja dann doch nicht für Russland in diesem Krieg. Aber das heißt, alles in allem verbindet er natürlich sein eigenes Schicksal mit diesem Krieg, auch um uns klarzumachen, dass er bereit ist, bis ans Ende zu gehen und im Zweifel eben drastische Maßnahmen zu ergreifen, auch gegen andere Länder.
Sie hören Studio 9, der Tag, mit der Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller im Studio. Und wir reden über das bzw. die Krisentreffen im Kanzleramt heute. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Macron und den polnischen Ministerpräsident Donald Tusk. Erstes Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks auf Spitzenebene seit Juni vergangenen Jahres. Und natürlich, haben wir eben schon drüber gesprochen, soll es um die Unterstützung der Ukraine gehen. Vor diesem Dreiertreffen allerdings gibt es zur Stunde das Gespräch zwischen Scholz und Macron. Und das deutsch-französische Verhältnis, an Ann-Kathrin Müller, da sind wir wieder mal dabei. Es leidet ja etwas im Moment. Man könnte sagen, je nachdem, was man liest und wem man glauben will, wird es tatsächlich auch als zerrüttet beschrieben. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben. Olaf Scholz sagt immer noch freundschaftlich.
Sehr freundschaftlich, sagt er sogar.
Sehr freundschaftlich. Ja. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, ich finde es ganz interessant, denn grundsätzlich gibt es natürlich einen unterschiedlichen Blick auf die Lage. Macron hat das Bedürfnis, auch innenpolitisch natürlich zu wirken, genau wie Scholz. Alles in allem muss man sagen, gibt es zumindest entsprechende öffentliche Äußerungen, die darauf schließen lassen, dass man irgendwie nicht so grün miteinander gerade ist oder zumindest nicht mit der gleichen Sicht auf die Lage in der Ukraine blickt, beziehungsweise auf das, was Europa jetzt leisten sollte. Man könnte aber natürlich auch spekulieren, dass das vielleicht gar nicht so unabsichtlich geschieht und dass man eben damit auch ein bisschen spielt, wie man eben öffentlich wirkt. Denn Putin wird sich das natürlich auch anschauen.
Das glauben Sie, dass das wirklich alles inszeniert ist, dass Macron jetzt auch tatsächlich noch, der hat ja jetzt gerade im Interview, das finde ich ja schon bemerkenswert, im TV-Interview kurz vor diesem Treffen nochmal gesagt, Bodentruppen könnte er sich vorstellen.
Ja, nicht inszeniert, aber es geht ja auch darum, die Gefahr in Schach zu halten, dass Putin eben überreagiert. Das heißt, wenn jetzt alle europäischen Staatsmänner sofort sagen würden, ja super, Bodentruppen machen wir in 3 Monaten oder wie lange man braucht, um die dann wirklich dahin zu schicken, dann gäbe es natürlich eine Zeit, in der Putin darauf reagieren könnte. Das heißt, wenn man da so einen Dissens öffentlich hat, ist natürlich die Frage, wer setzt sich am Ende durch? Ich glaube nicht, dass das komplett inszeniert ist, das wollte ich damit mitnichten sagen. Denn jeder Kanzler, Präsident muss sich ja auch vor seinem eigenen Volk auch noch verantworten. Und da ist ja auch die Frage, wie die Franzosen da drauf gucken. Aber es ist schon in einer Deutlichkeit der Dissens, also man versucht jetzt offenbar gerade nicht, zumindest ein geeintes Bild abzugeben. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Aber gerade vor dem heutigen Treffen, wenn wir jetzt schon mal aufs Weimarer Dreieck blicken, geht es ja genau darum, dass alle sagen, ja, es wird nicht viel erwartet, außer dem Signal der Geschlossenheit, was man schon jetzt von den Äußerungen her anzweifeln kann, dass es das geben wird, aber dass das Signal der Geschlossenheit so wichtig sei.
Das wird es sicherlich auch geben. Also wenn da nicht alles schief läuft, wird man am Ende schon sagen, wir sind uns bei A, B, C einig. Bei D gucken wir halt anders auf die Sachen. Da müssen wir halt noch weiterreden. Das ist ja auch nicht unüblich. Ist ja auch nicht. Es ist ja auch keine einfache Frage, muss man ja auch ehrlich sagen.
D sind dann zum Beispiel die Taurus-Marschflugkörper. Ja, nicht so ganz unwesentlich.
Genau, oder halt die Bodentruppen oder. Also es gibt ja eben auch sehr viel noch zu diskutieren und zu überlegen. Man kann ja schon sagen, dass von Anfang an, also am Anfang gab es eine geschlossene Reaktion der westlichen Staaten, wenn man sie so nennen will, auf das, was Putin da mit der Ukraine macht, auf diesen Vernichtungskrieg oder wie auch immer man das nennen will. Das hat sich dann relativ schnell eben in verschiedene Ausrichtungen bewegt, ja. Also, weil es eben ja auch in den verschiedenen Bevölkerungen sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt. Es gibt ja auch in Deutschland viele, die sehr große Sorgen haben, dass Putin dann eben auch gegen Deutschland aktiver wird, die auf Friedensverhandlungen drängen und ähnliches.
Gedanke, der mir noch gekommen ist, was ja immer so propagiert wird, wenn man jetzt sagt, das Verhältnis Deutschland-Frankreich ist nicht so toll, dann werden immer die Vergleiche gezogen zwischen Macron und Merkel. Dann wird immer von diesem deutsch-französischen Motor gesprochen, aber die Verhältnisse haben sich ja auch komplett verändert. Vielleicht braucht es eben wirklich auch so eine dritte osteuropäische Stimme, wie zum Beispiel Polen jetzt unter Donald Tusk.
Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich meine, Polen wäre sicherlich auch noch schneller betroffen als Deutschland oder Frankreich, wenn Putin eben das Gebiet ausweitet, über das er nachdenkt, was er angreifen mag. Das hat man ja auch schon bei Georgien und anderen Ländern gesehen in der Vergangenheit. Also tatsächlich ist es sinnvoll, aus allen Teilen Europas da miteinander zu reden. Und bevor man aber wieder alle an einen Tisch setzt und dann zu viele Meinungen hat, ist vielleicht diese Dreierkonstellation gar nicht so schlecht.
Sie hören Studio 9, der Tag mit der Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller im Studio. Und wir kommen langsam zum Ende dieser Sendung und bilden die Klammer zum Anfang, womit wir schon angefangen haben. Da ging es nämlich um eine Mission, kann man sagen. Die Mission, Deutschlands Zukunft nämlich sicherer zu machen. Gesucht werden Personen, die über den Tellerrand hinausschauen. Talente mit innovativen Ideen. Menschen, die bereit sind, sich jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen, dabei keine Angst haben, auch mal Fehler zu machen. Frau Müller, das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht. Das stand auf der Homepage des BND, der ja für sich dort als Arbeitgeber wirbt und mit einer neuen Kampagne jetzt auch sein Image aufpolieren will. Klingt dramatisch, haben wir am Anfang schon mal gehört, aber für alle, die es nicht kennen, so klingt das auf YouTube zum Beispiel oder Instagram. Und gesucht werden, Frau Müller, explizit Frauen als Geheimagentinnen. Das ist Ihr Thema, weil Sie sich damit in einem Buch ausführlich beschäftigt haben. Heißt Die Unsichtbaren, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben. Ich habe natürlich auch wieder ein bisschen rumgelesen, bin hängen geblieben. Frauen sind die besseren Agentinnen, weil man ihnen einfach mehr erzählt. Man vertraut uns einfach mehr. Ist das so?
Ja, also es gibt zumindest in vielen Nachrichtendiensten in Deutschland, da gibt es ja nicht nur den Auslandsnachrichtendienst, den BND, sondern auch die Verfassungsschutzämter, ist man inzwischen zu der Überzeugung gekommen, auch in den männlichen Führungsetagen, dass die Unsichtbarkeit von Frauen sehr gut genutzt werden kann. Also dass wir eben noch in einer Gesellschaft leben, die sich das gar nicht so richtig gut vorstellen kann, dass Frauen als Agentinnen unterwegs sind und dass eben auch Frauen ein paar Dinge können, die Männer über ihre Sozialisation vielleicht nicht so mitbekommen haben, dass sie also ziemlich gut zwischen den Zeilen lesen können, dass sie besonders gut Pakete aufhummeln können oder ähnliches. Also da gab es verschiedene Beispiele, die wir bei der Buchrecherche gehört haben, die wir ganz interessant fanden. Und tatsächlich sind die Dienste noch ziemlich männlich. Das heißt, wenn man jetzt neues Personal wirbt, hat man da als Frau vermutlich eine ganz gute Chance.
Da bin ich ja froh, dass Sie jetzt noch so ein paar andere Gedanken hinzugefügt haben nach dem Unsichtbar, weil Frauen, die besseren Unsichtbaren, das finde ich ja erstmal gar keinen schönen Gedanken, dass wir uns unsichtbar machen sollen oder besser dafür geeignet sind. Machen Frauen das nicht viel zu oft?
Das stimmt grundsätzlich. Für einen Nachrichtendienst ist das natürlich eine wichtige Kompetenz, dass man in einer Menge gut untergehen kann oder dass man, wenn man jemanden observiert, in einem Café gar nicht auffällig ist oder. Tatsächlich ist es so, dass gerade bei Observationsteams auch die männlichen Kollegen sich inzwischen freuen, wenn da eine Frau mit im Auto sitzt und nicht ein zweiter Mann, denn da guckt man schon mal eher hin, warum sitzen die denn da so stundenlang? Bei Mann und Frau denkt man dann vermutlich eher, das ist ein Pärchen. Da kommt man dann
auch schon wieder
weg.
Klischee.
Super klischeehaft, aber so funktioniert unsere Welt dann doch meistens noch. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Frauen gebraucht werden, wenn man überlegt, dass wir tatsächlich noch über Frauen reden, die gebraucht werden. Während wir bei anderen Unternehmen und Behörden schon dabei sind, generell diverser zu werden, dann sieht man auch, wie weit die Sicherheitsbehörden da hinterherhinken. Aber immerhin, es tut sich was.
Mhm. Wobei, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber im BND sind schon relativ viele Frauen bloß auf diesem Posten der Geheimagentin. Das ist dann eben ja nochmal was Besonderes. Kommen wir nochmal kurz auf Ihr Buch zu sprechen, das Sie gemeinsam geschrieben haben mit Mike Baumgärtner. Das fängt, ich habe kurz so ein bisschen reingelesen, mit Spioninnen an, die das Kaiserreich erobert haben und endet damit, wie Nachrichtendienstlerin, das ist ihr Titel, heute ihre Netze auswerfen. Wie ist das überhaupt zu Ihrem Thema geworden?
Ja, das war so eine fixe Corona-Idee, ehrlicherweise. Der Kollege Mike Baumgärtner recherchiert schon sehr lange zu Nachrichtendiensten und hatte mir da was rund um den Fall mit dem Mord im Tiergarten erzählt. Da sind wir wieder bei Russland. Und ich habe mich gefragt, weil er da nur von männlichen Tatverdächtigen sprach, warum da eigentlich keine Frauen involviert sind. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dazu gibt es irgendwie gar nicht so richtig viel. Und haben uns hingesetzt in der Zeit, wo man nicht so viel reisen konnte für Recherchen und Co. und haben die Zeit genutzt, um das eben dann neben der Arbeit zu recherchieren und aufzudröseln.
Inwiefern hat sich denn dieser, ich nenne es mal Job jetzt so locker, verändert über die Jahrzehnte?
Also sehr stark einerseits, auch durch die technischen Möglichkeiten natürlich. Gleichzeitig sind die Hauptkompetenzen die gleichen. Denn was man immer können musste und auch heute noch können muss und was auch total untergeht in vielen Debatten, die wir heute führen, über hybride Kriegsführung zum Beispiel, ist das Führen von menschlichen Quellen und Informationen aus Menschen herausbekommen. Und das war schon im Kaiserreich so und das hat sich durch die ganze Geschichte durchgezogen. Und das ist auch heute noch so. Man vergisst zum Beispiel, wenn man über Russland redet, da geht es dann ganz viel um Desinformation, um Hackattacken und ähnliches. Sieht man ja jetzt auch an dieser Leak-Geschichte und so. Was es aber heute immer noch gibt, ist tatsächlich, dass Russland menschliche Quellen sehr viele führt und da auch ziemlich gut drin ist. Und da muss man dann eben auch eine Form von Gegenwehr zu haben.
Mhm. Würden Sie sagen, die Frauen von damals haben der heutigen Generation von Spioninnen auch den Weg bereitet?
Definitiv. Das Kuriose ist nur, dass sie tatsächlich nie die Anerkennung bekommen haben oder nur in sehr kleinen Einzelfällen. Und dass selbst wenn sie Grandioses erreicht haben, wie zum Beispiel den D-Day möglich zu machen mit, dass sie dann danach wieder in der Versenkung verschwunden sind nach den Kriegszeiten. Also Frauen wurden quasi in den Krisen genutzt und gebraucht. Und danach haben sie dann aber Ruhm und Ehre nicht bekommen, sondern da geht es dann immer weiter um die Herren der Nachrichtendienste. Es ist auch kein Zufall, dass James Bond die Person ist, die man am ehesten kennt und nicht irgendwie eine äquivalente Figur der Kunst-Kulturgeschichte oder so als Frau. Die
ist
einzige, die man kennt,
ist nur James Bond fast, ne?
Ja, und wenn man über Frauen und Spionage redet, dann kommt man auf Mata Hari. Und Mata Hari war gar nicht so die Riesenspionin, wie alle immer denken. Und worüber ist sie am bekanntesten geworden? Dass sie nackt getanzt hat. Also das ist auch wieder sehr klischeehaft. Und da merkt man eben, dass da noch einiges zu tun ist in der Außenwirkung und weswegen auch Frauen, glaube ich, gar nicht so auf die Idee kommen, sich jetzt bei so einem Amt zu bewerben.
Und Sie erzählen in Ihrem Buch auch ganz viele Geschichten von einzelnen Agentinnen, oder?
Ja, absolut. Also wir haben das chronologisch geordnet und haben mehrere Frauen pro Kapitel, immer eine am tiefsten erzählt und dann eben noch ein paar andere, die ähnliche Geschichten erlebt haben oder auf der Gegenseite spioniert haben. Und das geht dann eben bis in die Neuzeit, was Frauen heute so bei Nachrichtendiensten machen.
Um jetzt nochmal auf die Kampagne zurückzukommen, ich habe ja am Anfang so spaßhaft Sie gefragt, ja, wenn Sie jetzt davor stehen würden, würde Sie das möglicherweise interessieren. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in dem Alter und hätte die notwendigen Fähigkeiten, Geheimagentin, das ist ja auch, glaube ich, immer noch mit ganz vielen Opfern verbunden, oder?
Ja, also inzwischen ist es so, dass es einem erlaubt wird, seinen engsten Familien- und Freundeskreis zu sagen, dass man da arbeitet, dass man also nicht komplett lügen muss und das nur alleine mit seinen Kollegen teilen kann. Dass man dann natürlich über einzelne Missionen nicht redet, ist logisch. Gibt es ja auch in anderen Berufen, wenn man ehrlich ist. Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie von meinen Recherchen allen Menschen erzählen. Ein Pfarrer darf auch nicht aus der Beichte irgendwie weitererzählen. Also da sieht man schon, dass es jetzt ganz so außergewöhnlich nicht ist. Aber natürlich die Menschen, die gerade beim Auslandsgeheimdienst dann eben für mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate in eine Mission in einem anderen Land gehen, die haben natürlich dann ein sehr besonderes Leben. Und auch da muss man sagen, hat erst während unserer Recherche so ein bisschen der Prozess angefangen in den Diensten, dass sie darüber nachdenken, was machen wir denn eigentlich mit jungen Eltern, die halt vielleicht von der Kita erreicht werden müssen, aber die Kolleginnen und Kollegen müssen halt ihr Handy ausmachen stundenlang im Dienst oder Ähnliches. Und dass man da eben Mittel und Wege findet, Anknüpfpunkte, Ansprechpersonen, das ist erst in den letzten Jahren dazugekommen.
Ann-Kathrin Müller, und unsere Mission ist, diese Sendung jetzt zu beenden.
Das kriegen wir hin.
Danke fürs Kommen, danke fürs Sein.